Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Wollen wir mal schauen, ob wir hier alle verdaut haben, was da am Samstagabend passiert ist. Das 0:3 gegen Hertha haben wir vielleicht noch ein bisschen in den Knochen, gucken aber natürlich voraus auf das kommende Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus der sächsischen Metropole Dresden, auf Dynamo Dresden. Da sind wir zu Gast am Sonntag. Schauen wir drauf. Mein Name ist Tobi und ich darf mich freuen, an meiner Seite begrüßen zu dürfen den Ferdi. Grüße dich, Ferdi, aber ich wollte dir Servus sagen. Servus, Ferdi.
Servus, Tobi. Ja, die Sonnentage werden weniger, aber 96 grüßt immer noch vom Platz an der Sonne. Insofern, finde ich, müssen wir es genießen.
Oh, das ist aber ein schönes Wortspiel. Das möchte ich mir beinahe aufschreiben. Aber du hast recht, 96 grüßt noch vom Platz an der Sonne, weil es Elversberg nämlich gegen unseren kommenden Gegner zu Hause nicht geschafft hat, den Sieg einzutüten. Und darüber möchte ich dann auch sprechen mit Luca, zurück aus dem Urlaub. Herzlich willkommen zurück. Hallo, Luca.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, wieder hier sein zu können. Und bevor ich großartig Worte verliere, möchte ich einmal Ehre, wem Ehre gebührt, aussprechen und mich wirklich bei Ferdi bedanken, der die Vorbereitung auf Stefan Leitl mit dem kürzeren Ende des Strohhalmes wirklich in meinen Augen fantastisch gemacht hat. Genau die Sachen auch angesprochen hat, die ich auch hätte sagen wollen. Auch Kenneth Eichhorn angesprochen, den ich auch in der Startelf vermutet hatte, wie er zum Schluss dann auch gespielt hat. Also wirklich, ich bin auch froh, dass Ferdi da ist, dass ich ihm das auch persönlich sagen kann. Und dementsprechend hat Ferdi dann auch heute gleich mal die Vorbereitung auf Dresden übernommen, habe ich gehört.
Ah, ist das so? Da freue ich mich drauf.
Ja, da habe ich andere Dinge gehört.
Ach so, okay. Ja, ja gut, schade, dass ihr euch aber auch nicht über Bundu streiten könnt. Das ist schade.
Das nervt mich auch.
Ja, aber kommen wir später zu. Und außerdem begrüßen darf ich Olaf heute auch mal wieder hier. Schönen guten Abend, Olaf.
Einen wunderschönen guten Abend, ihr drei. Ja, wir sind immer noch Spitzenreiter. Ich meine, worüber beschweren wir uns eigentlich? Also, alles gut. Nee, also die Therapie halbe Stunde hat geholfen nach dem Spiel, ein bisschen. Und jetzt schauen wir voraus auf Dresden. Und da werden wir gewinnen, ne? So klar.
Ja, damit ist ja der Maßstab schon gesetzt. Also das heißt, Urlaub geht auf jeden Fall schon mal vom Auswärtssieg aus. Gucken wir, wie es wird. Also 96 wird in der Stadt etwas verändern. Das ist unumstößlich. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Mindestens mal Mustafa Bundu wird das Spiel in Dresden verpassen. Hat sich im Training unter der Woche eine Adduktorenverletzung zugezogen und wird definitiv dann für Dresden ausfallen. Luca, wie sehr trifft dich das? Also, oder würdest du jetzt auch mal sagen, okay, er hat aber nicht sein bestes Spiel, also vielleicht umgeht er dann auch die Herausnahme aus der Startelf oder wie beurteilst du den Ausfall?
Hertha war nicht sein bestes Spiel, würde ich gar nicht mal sagen, weil was Mustafa Bundu kann, was gefühlt kein anderer Spieler in diesem Kader kann, und ich finde, wir haben einen sehr talentierten Kader, ist diese, Christian Tietz hat sie mal Exit-Bälle genannt, zu verarbeiten wie kein Zweiter. Wenn wir keine andere Option mehr haben, um es flach zu spielen, dann spielen wir teilweise einfach einen hohen Ball auf Bundu und er hat halt die Fähigkeit, die mit dem ersten Kontakt anzunehmen. Und ja, das darf nicht sein einziger Skill bleiben. Er müsste auch eigentlich irgendwann mal anfangen, Tore zu schießen, und gegen Dresden wäre jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen, aber sei es drum. Wo wollte ich hin mit der Argumentation? Ich habe es vergessen.
Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also, aber interessant, dass du nochmal ein Lob für Bundu eingestreut hast.
Natürlich. Ich hätte ihn auf jeden Fall wieder aufgestellt. So ist nicht. Also, ja. Und dementsprechend trifft es mich irgendwo dann schon.
Okay, spannend. Ja, ich würde fast behaupten, da bist du der Einzige in der Runde. Ferdi und ich waren ja schon in der letzten Woche drauf und dran.
Hater wart ihr.
Na, das würde ich gar nicht sagen, sondern wir haben es realistisch beurteilt. Und am Ende war Bundus Spielweise toll, dass er diese Bälle annehmen kann, und das wirklich, das gönne ich ihm auch. War aber letzten Endes die Spielweise von Bundu, nicht die Spielweise, die wir vielleicht gebraucht hätten. Aber gut, am Ende ist man vielleicht immer schlauer. Jetzt kommt es aber, und jetzt hole ich dich wieder rein, Luca, zum Duell bei Dynamo Dresden. Dynamo Dresden ist aufgestiegen, hat für einen Aufsteiger nicht den allerbesten Saisonstart eigentlich hingelegt. Ist auch der schlechteste der Mannschaft. Gut, Bielefeld als Dritter natürlich auch extrem gut gestartet, muss man ehrlicherweise sagen. Dresden ist auf Platz 15, hat einen Sieg und einen Unentschieden aus den 5 Spielen geholt. Das Unentschieden allerdings vor allem am letzten Spieltag bei der Spielvereinigung Elversberg und uns damit den Tabellenplatz 1 gesichert? Was ist Dresden für eine Mannschaft? Auf was müssen wir uns da vorbereiten? Und konnten die überhaupt den harten Abgang von Jonas Sterner verkraften?
Ja, also an sich, die 3 Punkte oder den Sieg haben sie auch auswärts geholt, also in Bielefeld. Das heißt, Dresden ist zu Hause noch punktlos. Ich meine, wir haben gerade mal wieder eine ausgerechnet Serie beendet. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht die zweite ausgerechnet Serie da wieder beenden. Und zum Saisonstart von Dresden, ja, ich würde es so ein bisschen zusammenfassen, wenn ich es unter einem Wort zusammenfassen müsste, mit Wachstumsschmerzen. Also Dresden, und ich bin immer ein großer Fan davon, hat in der dritten Liga schon einen eigentlich sehr attraktiven Ball gespielt, ist auch gar nicht so unähnlich zu dem Ansatz, den wir verfolgen, also klar in seinen Feinheiten schon, aber es ist auch eine Mannschaft, die eigentlich den Ball haben will, die auch hinten flach aufbauen möchte, die mit hohem Pressing arbeitet, also schon mit Parallelen zu unserem Spiel. Aber die Adaption auf die zweite Liga ist halt momentan noch, ja, schwierig. Es sind halt wirklich noch so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, Wachstumsschmerzen und ich sag mal so, vor allem in den Heimspielen, wo dann ja dieser Ansatz meistens nochmal eher durchkommt, wenn man sagt, wir wollen den Ball haben, wir wollen offensiv und dominant spielen, stellen sich dann Mannschaften ja auch ganz gerne rein. Passiert uns ja auch. Da bekommen sie jetzt natürlich einen Gegner, der das nicht tun wird, sondern Christian Tietz bleibt da, da gehe ich zu 100% von aus, stur wie sonst was. Und wird auch wieder mit dem gewohnten Ansatz an das Spiel rangehen. Was ganz lustig noch ist zum Thema Statistiken, es treffen die beiden Teams aufeinander, die die meisten Torschüsse der gesamten Liga haben, und zwar beide 83. Wo man dann aber einen krassen Unterschied sieht, ist, dass Dresden auch noch die meisten Flanken hat oder meisten Flanken spielt im Spiel. Sie haben vorne auch den Stürmertypen dafür drin. Ich meine, den hätten wir auch, aber das ist so das, was ich meine mit, es gibt dann auch noch Feinheiten, die anders sind. Und außerdem ist es eine sehr laufintensive Mannschaft mit Platz 3 in der reinen Laufdistanz der Liga. Und auch das sind alles Themen, die Thomas Stamm, also der Trainer von Dynamo Dresden, eigentlich aus der Vorsaison ja mit übernommen hat, würde ich sagen.
Du hast ja Wachstumsschmerzen und du hast ja auch gesagt, zu Hause jetzt noch nicht so richtig erfolgreich. Allerdings müssen wir da natürlich auch sagen, das waren auch nicht die leichtesten Gegner, die sie hatten. Ne? Also klar, erst FC Magdeburg vielleicht am ersten Spieltag noch ein bisschen höher gelobt als er letztendlich sich jetzt gerade darstellt, aber auch Schalke 04, jetzt nicht zwingend eine Mannschaft, wo man sagen muss, boah, ja, also die haust in jedem Fall weg. Also die hatten jetzt auch nicht die leichtesten Gegner da und haben immer knapp verloren. Also ist es dann nur dieses Quäntchen, dieses Fünkchen, was vielleicht fehlt, um dann auch zu Hause, ich meine, das ist ein enges Stadion, die Fans sind sehr, ja, enthusiastisch, möchte ich es mal positiv ausdrücken, und peitschen ihre Mannschaft nach vorne. Ist es dann nur so das kleine Fitzelchen, was fehlt, oder ist es dann doch vielleicht eine Struktur, die noch nicht da ist?
Ja, also Struktur ist auf jeden Fall da, aber es ist, wenn ich es ganz tief runterbreche, individuelle Qualität. Es ist halt das, was Christian Tietz auch in seiner allerersten Magdeburg-Saison als Problem hatte. Du steckst auf, du bleibst bei deinem Ansatz, du hast auch die Spieler dafür, aber die Spieler sind halt im Normalfall ein oder ein halbes Regal schlechter als dein Gegner. Und dann passieren Fehler, und so kommst du zu Gegentoren. Was man bei Dresden sagen muss, so gerne sie vorne flanken, umso anfälliger sind sie hinten bei Flanken. Ich glaube, sie haben jetzt gegen Elversberg das 4. Kopfballgegentor kassiert oder so am 5. Spieltag. Das ist jetzt nun auch schon nicht ganz so wenig. Und der späte Ausgleich fällt auch nach einer Flanke, wo der Elversberger Stürmer komplett alleine im Zentrum auftaucht. Also wenn es irgendwo hakt bei Dynamo, dann auf jeden Fall hinten. Die haben auch noch kein Spiel zu Null gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, sie haben noch kein Spiel zu Null gespielt. Und das mag nach vorne alles funktionieren und auch schön aussehen, aber hinten haben sie ja dann doch noch ihre Probleme und haben das versucht aufzufangen mit Transfers. Also zum Beispiel Konrad Faber ist neu gekommen, der dann der Jonas Sterner Ersatz ist als Rechtsverteidiger. Ganz spät im Transferfenster haben sie sich noch Julian Pauli geliehen, der letzte Saison zu Beginn auch bei Köln gestartet hat und dementsprechend auch von Köln geliehen ist. Und haben damit noch so ein bisschen versucht, hinten die Abwehr stabiler zu bekommen. Aber da sind trotzdem teilweise auch echt noch haarsträubende Fehler und Abstimmungsschwierigkeiten drin. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Dresden das wohl wieder in der Offensive suchen wird, auch gegen uns.
Aber Olaf, das wäre doch dann wahrscheinlich eher etwas, was uns zugutekommt. Also Hertha hat genau das Gegenteil gemacht. Die haben die Berliner Mauer vor ihrem Tor aufgebaut und sich in alles reingeworfen, was da auf das Tor gekommen ist. Erfolgreich, muss man ja ganz klar sagen. Wenn Dresden natürlich das Spiel machen möchte, dann ist das doch eher etwas, wo wir sagen, okay, da werden wir Räume haben, da müssen wir den Ball erobern, schnell umschalten, also das, was wir eigentlich können.
Ja, das sehe ich genauso. Also wenn die im Prinzip so ähnlich spielen, nur ein halbes oder ein Regal tiefer, wie vielleicht das auch Kiel tut oder auch Magdeburg dann bei uns getan hat, dann können wir uns auf jeden Fall auch wegen der Torschussstatistik sicherlich auf einen, sagen wir mal, spannendes, ereignisreiches Spiel vielleicht einstellen. Und ich denke, da 96 individuell besser besetzt ist, das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen, sehe ich da für uns tatsächlich gute Chancen. Und wenn die hinten auch so anfällig sind, gut, vielleicht, wir schießen nicht so viel Flanken. Also wenn sie da anfällig sind, vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen dran arbeiten, wobei das ist auch nicht unser Spiel. Aber ich denke mal, das werden wir trotzdem mit individueller Qualität ausgleichen können. Also deswegen bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass wir da gewinnen. Mal gucken, ob das am Ende der Saison auch noch so sein wird. Aber bis jetzt bin ich's.
Ja, das ist schon mal gut. Bin ich auch erstmal gespannt. Ferdi, bist du es auch? Oder was für ein Spiel erwartest du dann, wenn wir zur Dynamo aus Dresden fahren?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was für eine Dynamo wir erwarten können, weil eben eigentlich sind sie so dieser spielstarke Gegner, der auch selber am Spiel teilnimmt. Es kommen aber zwei Dinge zusammen. Zum einen, am letzten Spieltag gegen Elversberg haben sie sich schon eher hinten reingestellt. Da hatte Elversberg, glaube ich, 64% Ballbesitz und da hat Dresden schon eher so ein bisschen den Park den Bus, und nicht Park den Bus, aber schon eher so einen passiven Ansatz gewählt. Sicher auch bedingt dadurch, dass sie halt zweimal früh in Führung waren. Und sie haben aber ein spätes Gegentor kassiert, lagen aber irgendwie bis zur 90. 2-1 vorne. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie sagen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert gegen Elversberg. Die hatten auch eine Menge Dusel, weil Elversberg davor viele Chancen vergeben hat. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie sagen, das hat jetzt eigentlich einmal ganz gut geklappt, wenn wir nicht so aktiv am Spiel teilgenommen haben. Vielleicht versuchen wir es gegen Hannover nochmal. Und man muss ja leider auch sagen, die Hertha hat halt schon so ein Blueprint geliefert, wie man uns schlagen kann. Da war eine Menge Glück dabei. Aber natürlich werden 16 andere Zweitligateams jetzt gesehen haben, die Hertha hat 3-0 in Hannover gewonnen. Die hat gar nicht so viel fürs Spiel gemacht. Die haben einfach nur hinten dicht gemacht und so ein bisschen auf Fehler und Konter gewartet. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich der ein oder andere Zweitligatrainer denkt, boah, das können wir ja auch mal versuchen. Andererseits, wie gesagt, wie Lukas jetzt schön erklärt hat, Dresden ist trotzdem ein Verein oder ein Team, das gern selber Fußball spielt. Die haben ein Heimspiel, die haben in den Heimspielen bisher immer sehr aktiv am Spiel teilgenommen, mehr Ballbesitz gehabt. Deswegen hoffe ich auf ein Spiel, in dem Dresden selber Fußball spielen will, weil ich auch glaube, dass es uns mehr entgegenkommt. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es jetzt alle Vereine so ein bisschen wie die Hertha versuchen, bis wir halt zeigen, dass wir auch diesen Ansatz entschlüsseln können.
Ja, dann wollen wir doch hoffen, dass es dann vielleicht doch schon am Sonntag dazu kommt und 96 da gewinnt. Dann ist nämlich klar, dass wir das doch entschlüsseln können. Ja, gucken wir mal ein bisschen auf die Mannschaft von Dynamo. Du hast gerade schon angefangen, Luca. Ein Spieler, über den wir sicherlich reden müssen, Christoph Daferner. Christoph Daferner ist, glaube ich, der Zielspieler, den du eben angesprechen wolltest, als du den Namen nicht genannt hast. Daferner, auch aus dem letzten Spiel, das wir bei Dynamo Dresden hatten, uns noch schlecht in Erinnerung. Wir haben 2-0 damals verloren bei der Dynamo und Daferner schoss das Wichtige 1-0 direkt nach der Pause. Luca, außer Christoph Daferner, wer ist da noch, auf den wir achten müssen? Wen gibt es denn da, auch wenn du sagst, individuelle Qualität ist noch nicht so da, vielleicht auch Regal tiefer als wir, aber wen würdest du jetzt herausstechen? Was sind für dich die Spiele, auf die wir besonders achten müssen?
Erinnere mich bitte nicht an unser letztes Spiel in Dresden. Ich war da, es war Corona. Oh, ja. Wir waren irgendwie, es durften irgendwie nur 200 Hannoveraner rein oder so und das Rudolf-Habig-Stadion war ausverkauft. Das war diese Phase, wo Heimfans alle durften und Auswärtsfans irgendwie nur so ein paar. Wir sind mit dem Auto hin zum Bahnhof, wurden da teilweise von der Bundespolizei in Zivil zum Stadion gebracht. Also ich möchte das einfach vergessen. Hab mich nicht davon abgehalten, jetzt wieder hinzufahren. Anyways. Dresden hat eine ganz klare Achse und das ist ja auch etwas, was immer wieder rausgestellt wird, was eigentlich wichtig ist bei so einer Mannschaft, wo wir auch bei uns eine Sorge hatten zu Beginn der Saison, dass wir die nicht haben, dass das schwierig wird. Und Christoph Daferner war letzte Saison ja nur geliehen, den haben sie jetzt fest verpflichtet, der steht vorne drin, ganz klarer Stürmer Nummer 1. Sein Backup ist Stefan Kutschke, ist ja eine Dynamo-Legende, ist mittlerweile auch, ich glaube, 36 oder so und eigentlich ja Kapitän dieser Mannschaft. Der kommt dann meistens recht spät für Christoph Daferner, nochmal so als Motivator, Aufpeitscher, sage ich mal, und selber Spielertyp, nur halt langsamer. Neben Christoph Daferner sind eigentlich die wichtigsten zwei Spieler Niklas Hauptmann, das ist der Zehner, also Thomas Stamm spielt meistens im 4-2-3-1 oder im 4-3-3. Das sind Feinheiten von der Positionierung. Also für mich ist es meistens dieselbe Formation. Und Niklas Hauptmann ist halt wirklich dann der Zehner und der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive eigentlich. Und der dritte Spieler, der wirklich wichtig ist, das ist der Keeper, wie bei vielen Mannschaften eigentlich. Und das ist Tim Schreiber, den haben sie 2024 geholt. Und der Gedanke bei der Verpflichtung war, er ist in Dresden aufgewachsen, es ist ein Dresdner Jung, wir bauen eine Identifikationsfigur auf. Und dann kam Thomas Stamm und dann sind auch so ein bisschen, sag ich mal, die Ansichten kollidiert, weil Tim Schreiber ist ein, wie leider auch Tjaak Ernst, ein sehr guter Keeper auf der Linie. Thomas Stamm möchte gerne aber einen mitspielenden Torwart. Und das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir jetzt im Sommer hatten, ob Zieler das könnte. Und Dresden zieht es jetzt halt so durch und spielt diesen spielerischen Ansatz mit einem Keeper, der nicht zwingend darauf ausgelegt ist. Wodurch, wenn du ihn hoch anläufst und unter Druck setzt, und das hat Elversberg auch einige Male jetzt letztes Wochenende getan, da kommt er schon so in seine Problemchen. Und dann schlagen sie halt meistens einfach den Ball raus und Christoph da ferner sowas machen, zusammen mit Niklas Hauptmann. Also das sind so wirklich die drei Spieler, sag ich mal, die sind wirklich das Zentralgestirn von Dynamo. Und wen ich dann noch sehr spannend finde, das ist auch ein Neuzugang, das ist auf der 6, Kofi Amoako. Der kam von Wolfsburg diesen Sommer und es wurde, sag ich mal, als Dresden die Verpflichtung offiziell gemacht hat, wurde auf vielen Teilen in Social Media gesagt, wow, da hätten wir gedacht, der geht eher zu einem unterklassigen Bundesligisten und einem ambitionierten Zweitligisten, aber nicht zu Dynamo. Also das ist schon, ja, ist auch der teuerste Transfer diesen Sommer und gehört auch, würde ich sagen, zu den wichtigsten Spielern, aber deutlich hinter Daferner, Hauptmann und Schreiber, die wirklich mit Abstand, würde ich sagen, die drei wichtigsten Spieler dieser Mannschaft sind.
Ja, dann hat uns sogar jetzt auch ein bisschen Dynamo näher gebracht und uns zumindest auf die Achse hingewiesen, die sie haben. Da mit Tor, Mittelfeld, Sturm. Die Achse, von der ja auch Alex Kien immer gesprochen hat, die braucht eine Mannschaft. Das heißt, Dynamo hat so eine Achse und verfolgt einen ähnlichen Ansatz, nehme ich jetzt mal mit, den wir verfolgen. Trotzdem mit dem kleinen Hinweis von Ferdi, den nehmen wir auch noch mit. Mal gucken, ob Dynamo nicht sagt, Mensch, in Elversberg hat es gar nicht so schlecht funktioniert. Hertha hat es in Hannover so gemacht. Lass die doch erstmal kommen und wir warten ab. Werden wir gespannt sein. Jetzt aber genug von Dynamo Dresden. Wir sind Hannover 96. So, wir sind Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Aber wir haben Probleme im Kader. So will ich es mal ausdrücken. Die Trainingswoche verlief bisher nicht so 100% optimal. Mustafa Bundu, Ferdi, Luca und ich haben schon was gesagt. Olaf, also Mustafa Bundu fällt aus. Auf jeden Fall mal Dresden. Ich befürchte sogar noch ein Stück länger. Werden wir aber erst mal sehen. Auf jeden Fall Dresden. Ist das für dich eine starke Schwächung oder wärst du auch einer von denen gewesen, die ihm vielleicht sogar schon beim Spiel gegen die Hertha eine Pause gegeben hätten?
Ja, das nicht. Aber ich habe tatsächlich nach dem Spiel im Quick and Dirty ja schon gesagt, dass ich zwei Spieler vielleicht mal eine Pause gönnen würde, weil sie einfach nicht auf der Höhe waren. Und einer davon war tatsächlich Bundu. Ich habe ihm natürlich nicht gewünscht, dass er sich verletzt. Ich glaube, er hat irgendwas an den Adduktoren oder so. Also von mir aus hätte er wieder spielen können, aber ich bin jetzt auch nicht, das klingt jetzt blöd, aber ich finde es jetzt auch nicht schade, dass er vielleicht mal eine Pause hat, um wieder voll fit zu werden und man vielleicht mal schauen kann, ob da jemand wie zum Beispiel Aseko dann spielen kann, obwohl der ja auch nicht die volle Trainingswoche mitgemacht hat. Also weiß nicht, wie Christian Tietz damit umgeht. Also
du meinst grundsätzlich, ob Aseko spielen kann, nicht, dass Aseko auf einer Bundu-Position spielen kann oder ob das oder doch?
Ja, also wenn, dann würde ich Aseko meine ich doch gar nicht. Ich meine
Jokota,
Entschuldigung.
Ja,
Aseko spielt natürlich da nicht. Nee, ich rede von Jokota. Verzeihung, ja. Dass der tatsächlich, den würde ich dann tatsächlich auf der Bundu-Position sehen. Und bei Aseko, ja. Gut, da wissen wir, dass der wohl auch spielen kann, der soll ruhig spielen.
Ja, aber klar, dass Olaf dadurch nicht in den Nahen kommt, will ich gar nicht sagen, aber wir hatten in dieser Woche tatsächlich mehrere Spieler, wo es Probleme gab und sowohl Nola Seko, der Christian Tietz sagte, nach den beiden Länderspielen dann doch mal ein bisschen auch rausgenommen werden musste, der dann nicht trainieren sollte oder nur sehr dosiert trainieren sollte. Er soll erst am Freitag wieder ins volle Mannschaftstraining einsteigen. Jokota, da ist der Jokota, war krank, war angeschlagen, ja, genau. Hat auch nicht trainiert. Also von daher, das sind schon zwei Personalien, wo man zwar jetzt erstmal von ausgeht, die können spielen und dann ist natürlich auch Jokota Bin ich bei dir, Olaf. Die Alternative, ja.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich mag Bundu sehr gerne. Ich finde, der hat was Besonderes. Das ist ein besonderer Spieler. Das hat ja Luca vorhin auch schon gesagt. Und der kann schon Dinge, die sonst keiner kann. Aber er wirkt da ein bisschen. Er war ja auch auf Länderspielreise vorher von dem Spiel gegen Hertha und er wirkte ein bisschen, ja, man sagt immer, überspielt. Also er wirkte nicht so ganz fit auf dem Platz und vielleicht ist das jetzt mal eine Gelegenheit, dass er sich mal in Ruhe wieder erholen kann. Muss er ja leider auch, deswegen finde ich das natürlich schon schade, aber wenn ich es mir wünschen könnte, hätte ich ihm auch mal eine Pause gegeben jetzt, ja.
Ja, gut, dann ergibt es sich jetzt auch so. Also das heißt, Mustafa Bundu fällt in jedem Fall aus, wie gerade schon gesagt, bei den noch nicht ganz sicheren Noah Lasseko und Dessou Diokota gehen wir davon aus, dass sie aber spielen können, sodass dann im Kader maximal nur ein Platz frei wird. Und jetzt gibt es so eine schöne Geschichte. Letztes Jahr einer der Aufstiegsgaranten von Dynamo Dresden, Jonas Sterner, war ausgeliehen von Holstein Kiel. Dynamo wollte ihn unbedingt fest verpflichten. Dann kam Markus Mann dazwischen, hat sich dann die Dienste von Jonas Sterner gesichert. Ja, seitdem Jonas Sterner, ja, wie soll ich es ausdrücken? Stern ist hier noch nicht aufgegangen, ja, so will ich es mal sagen. Er durfte schon in der U23 spielen, bisher aber noch keine Profi-Nominierung für den Kader. Ferdi, ist das dann so ein Spiel und wäre das so eine Geschichte, die dann der Fußball schreibt? Also klar, ich glaube, wenn Jokota auch noch ausgefallen wäre, und Asseco am bestimmsten auch noch, dann wäre Sterner wahrscheinlich sowieso im Kader gewesen. Jetzt fällt mutmaßlich nur Bundu aus. Ist es trotzdem für dich eine Chance für Jonas Sterner, dass der in den Kader kommen kann? Oder würdest du sagen, nee, das wird wieder nichts?
Ich glaube, er hat schon eine Chance, aber es würde mich wundern, wenn viel mehr als eine Kadernominierung oder meinetwegen 8 Minuten nach Einwechslung draus werden. Weil ich meine, er war bis jetzt jedes Mal bei der zweiten Mannschaft, es wurde ihm ein Allgeier vorgezogen, der war jetzt zuletzt ja auch bei der zweiten, das heißt, ich würde vermuten, wenn ein Kaderplatz frei wird, dann, sofern Sterner sich in der Zeit nicht super präsentiert hat, dann nimmt den eher wieder Allgeier ein, bevor Sterner nachrückt. Vielleicht ist Christian Tietz ein Fußballromantiker und sagt, wir nehmen Jonas Sterner gegen seinen Ex-Verein mit, da ist er besonders motiviert. Irgendwie schätze ich ihn aber nicht so ein, deswegen ich glaube es nicht, es würde mich für ihn freuen, aber so oder so, ich glaube, er spielt jetzt keine große Rolle bei den Überlegungen für die Startelf. Auch wenn ich ihn als Spieler gern mag und mich über den Transfer gefreut habe, aber Christian Tietz hat ihn bisher so komplett außen vor gelassen, dass es mich wundern würde, wenn er jetzt auf einmal irgendwie von jetzt auf gleich zu einer ernsthaften Alternative auf der rechten Wingback-Position werden würde.
Okay, Luca, jetzt sagt Ferdi, wenn, dann wäre eher Basti Allgeier einer für den Kader. Da komme ich mit, was ist denn mit dem William Kokolo? Also wer sagt denn, dass überhaupt ein Sterner oder ein Allgeier im Kader ist? Was ist mit Kokolo, den wir jetzt auch am Deadline-Day verpflichtet haben? Jetzt ist er ein paar Wochen im Training, jetzt werden sie ihn auch rechts umgeschult haben. Also was denn mit dem?
Ich hatte denselben Gedanken, als Ferdi gerade ausgeführt hat mit William Kokolo. Ich würde ihn zumindest gerne mal sehen, weil das wäre eine Frage, was kommt für ein Spiel auf uns zu? Wenn Dynamo sich tief hinten reinstellt, könnte es natürlich eher schwieriger werden, aber wäre ein Spieler für, wenn Dynamo aufgerückt ist und wir kontern, der uns natürlich eine Menge geben könnte auf der Position. Dazu kommt das Problem, um so ein bisschen vorwegzugreifen, wenn Jokota vorne rechts spielen sollte, dann hätten wir mit Matsuda jemanden dahinter, dann hätten wir Jokota, der ganz gerne invers spielt und Matsuda, der ganz gerne invers spielt. Und dann habe ich ein bisschen die Angst, dass ich dann auf den Füßen stehen. Deswegen geht das ja mit Bundu und Matsuda so super, weil Bundu die Breite hält und Matsuda invers geht. Und wenn wir sagen, Jokota geht invers und dann stellen wir dahinter zum Beispiel Kokolo, der dann die Breite hält, dann wäre es für mich schon wieder ein eher passendes Match. Und ich glaube, dass man nach dem letzten Spiel Matsuda vielleicht aus, ich sag mal, psychologischen Gründen nicht rausnehmen sollte. Aber aus taktischen Aspekten könnte ich es verstehen. Also ich wäre tatsächlich auch bei Kokolo und eventuell sogar Startelf.
Aber ist ein Kokolo jemand, der dann die Breite hält? Ich meine, er ist ja immer noch Linksfuß. Und ich glaube, er hat jetzt auch keinen brutal guten Rechten. Das heißt, ich würde bei ihm schon auch vermuten, er wird die Rolle sicherlich anders interpretieren als Matsuda. Aber wenn du einen Kokolo rechts hinstellst, dann wird der mehr oder weniger auch in irgendeiner Form invers spielen müssen. Einfach weil sein Rechter nicht so gut ist, dass er die ganze Zeit die Linie runtermarschiert.
zu einem gewissen Teil ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal eher ein Spieler, der mehr, ich sag mal, intrinsisch darauf ausgelegt ist, die Breite zu halten, als ein Matsuda es ist.
Also spannende Diskussion, die ihr da führt. Aber dann gucken wir doch mal, was wir überhaupt grundsätzlich machen würden mit unserer lieben Startelf. Also ich glaube, im Tor, da will ich mal doch mal ganz kurz sagen, Olaf, ihr habt es nicht besprochen in der Sendung. Mindestens beim dritten Tor, allerdings muss ich sagen, hat mir Nahuel Nöll nicht gefallen. Also ist das jetzt so etwas, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt einen gut mitspielenden Torhüter, aber auf der Linie bringt er gar nichts? Oder gehe ich jetzt schon den Schritt zu weit?
Ja, wir haben hinterher tatsächlich, uns ist hinterher aufgefallen, dass wir ihn nicht erwähnt haben. So, wir waren uns aber einig, oder ich zumindest war mit mir einig sozusagen, aber auch mit den anderen vielleicht ein bisschen, dass wir eigentlich ihn da nicht unbedingt hätten negativ hervorheben dürfen, weil er ja durchaus auch durch sein Spiel, sein Mitspielen ja auch vorher auch eine Situation gut gerettet hat, wo es ja so einen ähnlichen Bock irgendwie gab und er dann noch dazwischen gehen konnte, weil er eben...
Also du meinst Chakrun und er kriegt den Ball dann noch, oder er ändert dann Eichhorn durchzulaufen.
Genau, ja. Richtig. Ja. Das war die Aktion und ich muss ehrlich sagen, ja gut, also... Vielleicht sah er tatsächlich beim dritten Tor nicht mehr ganz so gut aus, aber hey, es war das dritte Tor und also das war sowieso ein gebrauchter Abend und ich würde da jetzt, also ich hätte es unfair gefunden, wenn wir ihn da jetzt noch irgendwie negativ hervorgehoben hätten. Also der Bock von Matsuda, so leid es mir für ihn tut, wir haben aber ja auch gesagt, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, unabhängig von diesem fatalen Fehler, den er da gemacht hat. Das war schon eher erwähnenswert, aber ich finde Noll, nein, also da habe ich überhaupt gar keine Bedenken, dass der weiter bei uns im Tor steht, also absolut nicht.
Das dritte Gegentor, das würde ich, also erstens mal ist gefühlt die ganze Mannschaft da schon platt, Tomiak schleppt sich da irgendwie noch zurück, Blank sage ich schon, Okon verliert vorher das Kopfballduell, ist dadurch auch aus der Show, Gita läuft irgendwo rum, also nee, Tobi, das dritte Tor, da können wir ihm keinen Vorwurf machen. Dazu kommt, dass
den kann er halten. Also sei mir nicht böse.
Ja, also den kann er halten, aber der Ball.
Du hast den Ball. Aber den Ball, also, aber es ist egal. Letztendlich ist es auch egal. Und ich glaube, Olaf sagt, was entscheidend ist, es ist das dritte Tor. Da ist dann auch vielleicht, dann machst du dann auch nicht mehr die Weltklasse-Parade. Mein Gott, das Ding ist eh durch, ja?
Ja, das meine
ich. Nach Spielzeit, drittes Tor. Ja.
Das, was Luca sagen möchte, ist das, was ich ja auch gesagt habe, in einer anderen Spielsituation, wenn es 0-0 steht, dann hält er den. Weil
aber dann, wenn nicht, dürfen wir diskutieren.
Dann passiert also die Situation vielleicht auch gar nicht so. Dann dürfen wir aber natürlich, wenn er tatsächlich in der Situation sowas macht, dann müssen wir diskutieren. Das werden wir dann mit Sicherheit im Quick and Dirty nach so einem Spiel dann auch tun. Da bin ich mir sicher.
Wollen wir hoffen, dass es so einer Situation aber nicht kommt. Das heißt also,
absolut.
Aber sind wir uns einig, Nahuel Nöll wird natürlich im Tor bleiben. Jetzt kommt aber hoffentlich Ferdi unsere Viererkette, oder? Viererkette sage ich schon, unsere Dreierkette. Das heißt also, ich fordere jetzt hier nochmal und ich hoffe, du pflichtest mir bei, dass wir Henry Blank als linken Halbpunktverteidiger sehen, dass wir in der Mitte Tomiak sehen und dass wir rechts Gita sehen. Das ist für mich jetzt absolut Pflicht. Okon, so gerne ich ihn habe, alles in Ordnung, hat hinten massive Probleme, muss ich ehrlicherweise. Die Probleme werden massiver. Im Stellungsspiel, im Zweikampfverhalten, auch in der Spieleröffnung. Ich will jetzt gar nicht kaputt reden. Ich halte einfach Blank im Moment für den Stärkeren und glaube, dass Gita auf rechts gehört. So, pflichtest du mir dabei? Oder würdest du sagen, nee, komm, letzte Woche war ich noch so, aber jetzt denke ich mir, nee, möchte nicht mehr.
Nee, ich bin da voll bei dir. Ich meine, ich habe schon vor vielen Wochen gesagt, dass ich mir wie so eine falsch aufgezogene Kuckucksuhr vorkommen, weil ich jede Woche Blank für Okon fordere. Inzwischen komme ich mir vor wie so ein ganzer Uhrenladen, weil ich bin immer noch genau derselben Meinung. Ich möchte gerne mal Henry Blank sehen. Ich habe schon oft was dazu gesagt. Ich halte es fürs Aufbauspiel für sehr sinnvoll, weil wir dann eben mit Blank einen Linksfuß auf links haben und mit Gita einen Rechtsfuß auf rechts. Und so gern Christian Tietz inverse Spieler mag, auf den Halbverteidigerpositionen ist es ein riesiger Vorteil, wenn du mit deinem starken Fuß eröffnen kannst. Das ist Du siehst, also ich glaube, ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die inverse Innenverteidiger bewusst spielt. Deswegen, das ist einfach ein großer Vorteil. Du kriegst Gita, den ich zuletzt auch ein bisschen schwächer fand. Du kriegst den wieder auf seine starke Seite, wo er uns einfach mit seinem starken Passspiel auch, wo er das deutlich mehr einbringen kann. Und ich finde es auch, es macht defensiv sehr viel Sinn. Tobi, du hast ja schon angesprochen, dass das Stellungsspiel oft unglücklich ist. Ich finde vor allem bei Flanken, und mit Dresden kommt, wie Luca angesprochen hat, ein Gegner auf uns zu, der sehr viel und gerne flankt, die mit Christoph da Ferner auch einen der besten Kopfballspieler der zweiten Liga haben. Ich finde auch bei Flanken sah Okon teilweise nicht gut aus. Und als letztes Argument noch, ich finde es macht von der Aufteilung der Seiten Sinn. Weil wir werden noch gleich noch über die Wingbacks reden, aber ich wäre weiterhin bei Hayata Matsuda, weil ich den einfach super gern mag im Spiel mit dem Ball. Ich finde aber, dass er einen Halbverteidiger neben sich, hinter sich braucht, der ihm hilft, der ihn absichert. Und Okon und Matsuda, das sind einfach zwei sehr junge Spieler, die in Sachen Stellungsspiel noch sehr verloren wirken. Ich finde, es macht Sinn, wenn du einen Matsuda absicherst, indem du ihn einen erfahrenen, einen im Stellungsspiel starken Innenverteidiger an die Seite stellst, das wäre dann Gita rechts. Und andersrum Blank, der ja selber auch noch jung ist, hätte links Unterstützung von Maurice Neubauer, der defensiv das Ganze sehr, sehr solide macht und ihm da aushelfen kann. Deswegen, ich finde, es macht in Sachen defensives Stellungsspiel Sinn. Ich finde, es macht im Aufbau Sinn. Ich finde, es macht im Hinblick auf Dresden Sinn. Ich finde, es macht im Hinblick auf die allgemeine Form und Spielerqualität Sinn. Ich höre mir gerne Argumente für Okon an, aber ich finde persönlich keins, was gegen Henry Blank sprechen würde.
Genau, wollen wir es lieber so sagen, es geht mehr darum, dass wir Henry Blank für den Stärkeren halten, als dass wir Okon für zu schlecht halten. Und dass diese Verkettung, die du gerade aufgezählt hast, ist ganz besonders wichtig, weil Luca uns ja auch präsentiert hat, Dresden, die Mannschaft mit den meisten Flanken. Luca, Stellungsspieler, Ferdi gerade gesagt, meisten Flanken. Dann denke ich mal so ein bisschen an das 0-2 im Spiel gegen Hertha und gucke mir da an, na, wer hat denn da überhaupt nicht am Mann gestanden? Das war ein Boris Tomiak. Also ich habe diese Situation sehr kritisch gesehen. Auf der anderen Seite hat er gegen Hertha einige Sachen retten müssen und dann auch gerettet, bei denen immer Okon nicht ganz so gut ausgesehen hat. Also unterm Strich, auch SofaScore hat ihn da als besten Verteidiger gehabt. Will ich da mehr glauben, als was ich gesehen habe. Nichtsdestotrotz, angeschlagen war er auch, hat einen Schlag auf den, ich dachte sogar erst, ihm ist es reingezogen in den Oberschenkel bei dem Sprint zurück, am Ende war es dann wohl dort nur ein Schlag, den er bekommen hat, ist also auch matchfit. Aber wann sehen wir denn mal einen Mark Nawrocki für Boris Tomiak oder sehen wir das gar nicht?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich unglücklicherweise das Testspiel gegen den HSV auch nicht sehen konnte und dementsprechend Mike Nawrocki für mich tatsächlich eine Blackbox ist. Dementsprechend würde ich auch einfach, weil ich weiß, wie der Spieler tickt und ich dann auch nicht oder, also ich bin auch bei Henry Blank, ich würde ungern zwei Positionen in der Dreierkette ändern und dementsprechend würde ich weiterhin auf Tomiak setzen. Ich möchte aber noch ganz kurz und ich will gar nicht überkritisch sein und ich mag ihn auch und er macht das alles toll, aber beim 1-0 ist Okon der Spieler, der raussticht, viel zu spät auf Kovnatski, wodurch Matsuda erst in die Situation kommt. Beim 2-0 deckt er einen
Raum. Dann nehmen wir noch Enzo Leopold rein, weil die Fehlerkette fängt vorne an.
Ja,
sich da stümperhaft klar, den Ball wegnehmen lässt. Also
logisch, auch Tomiak sieht da schlecht aus.
Ja.
Aber beim 1-0 ist er der raussticht, wodurch Matsuda in die Situation kommt. Beim 2-0 deckt er einen leeren Raum und beim 3-0 verliert er das Kopfballduell, wodurch der Konter läuft. Also es ist jetzt nicht so, als wäre er gegen Hertha fehlerfrei gewesen. Und hat auch schon ja, ich meine, das war gegen Magdeburg, den Elfmeter verursacht. Also er hat halt seine Aktion, wo ich irgendwann dann auch sagen muss, vielleicht ist er dann auch nicht körperlich, aber mental überspielt und ist zu langsam momentan. Deswegen würde ich auch Blank starten lassen und dann den Rest in Anführungsstrichen so lassen, auch wenn ich dann Blank und Kita die Seiten tauschen lasse. Weil ich glaube, ansonsten nimmst du da zu viel Unruhe rein.
Ja, okay. Oder bist du da bei uns oder hast du da noch eine eigene Idee?
Ich bin jetzt auch auf dem Blankzug aufgesprungen. Das hatte ich ja schon im Quick and Dirty so angedeutet und ich hatte vorhin ja zwei Spieler erwähnt, die ich nach dem Hertha-Spiel tatsächlich mal vielleicht austauschen würde. Einer davon, den haben wir schon erörtert und der andere wäre Okon gewesen oder ist jetzt Okon. Dem verzeihe ich Fehler natürlich in seiner Entwicklung, weil er sich in der noch befindet, auch eher noch als bei Bundo, weil Okon spielt auch das erste Mal in so einer qualitativ hohen Liga. Luca hat eben schon gesagt, der ist vielleicht tatsächlich ein bisschen überspielt, vielleicht im Moment auch noch ein bisschen überfordert, der hat ein bisschen überpaced, jetzt braucht er vielleicht mal wieder ein bisschen Ruhe, vielleicht auch um seine Entwicklung nicht so nachhaltig zu stören. Ich denke, das kann er vertragen. Ich glaube, das ist so ein guter Typ und Tietz kann ja mit Spielern auch gut umgehen, dass das, glaube ich, auch für ihn kein Problem wäre. Und ich sage auch, dass Gita rechts spielen muss, einfach auch als Absicherung für Matsuda. Wir wissen alle, dass Matsuda offensive Qualitäten hat, aber wir haben es in der letzten Saison schon gesehen, defensiv durchaus noch Schwächen hat. Da braucht jemand, der ihn absichert. Blank würde ich auch gerne sehen. Auch die linke Seite dann mit Neubauer zusammen ist dann sicherlich, kann sich gegenseitig gut absichern. Blank ist ja auch noch eine Ecke jünger, haben wir eben alle schon gesagt. Also ich bin da voll bei der Dreierkette Blank, Tomiak und Gita. Tomiak würde ich auch drin lassen. Ich zweifle ein bisschen immer an ihm und denke auch, okay, wir haben da vielleicht noch jemanden mit Nawrocki oder Nawrocki, ich weiß gar nicht, wie man ihn wirklich ausspricht, der vielleicht tatsächlich das mindestens genauso gut spielen könnte, aber ich habe zwar auch nur Teile von diesem Hamburg-Testspiel gesehen, da in den Teilen ist er mir nicht besonders aufgefallen, man hat aber hinterher lesen können, er hat ein gutes Spiel gemacht, ja gut, schauen wir mal. Also Einsatzzeit könnte er bekommen, Tietz wechselt ja auch gerne mal Innenverteidiger aus, das macht man ja auch eher seltener, aber vielleicht bleiben da mal Blank und Gita dann auf dem Spielfeld und vielleicht geht Tomiak dann in der 80. mal raus und dann kann Nawrocki noch ein paar Spielminuten bekommen.
So, Wingbacks hast du auch gleich mitgemacht, also für dich bleiben dann auch Neubauer und Matsuda drin. Nee, ist alles in Ordnung. Also
für ja,
dich,
für mich.
Weil das wäre nämlich eine Anschlussfrage an dich gewesen.
Ja, für mich kann das so bleiben. Also Neubauer, der wird mir auch immer ein bisschen, der ist immer ein bisschen underrated, finde ich, aber der sollte da schon bleiben. Und Matsuda, wie gesagt, wenn der eine Absicherung hat, also diese zwei Situationen, in denen er also sich da in den Strafraum rein dribbelt oder da reinzieht, also das habe ich auch lange nicht mehr gesehen hier bei den Roten, also da kann er gerne bleiben.
Ferdi, Luca, ihr seht das, glaube ich, auch so, wie ich es rausgehört habe, weil auch ihr habt beide schon diese Argumentationskette angefangen, dass sowohl links Blank Unterstützung von Neubauer bekäme und rechts dann eben Matsuda von Gita. Habe ich das richtig interpretiert? Also sind wir da alle jetzt auch der Meinung, Neubauer und Matsuda bleiben drin? Ja, sind wir der Meinung. Gut, dann bleibt es dabei Leopold als Kapitän, glaube ich, sowieso. Jetzt kommt es aber, glaube ich, jetzt wird es ein bisschen spannender. Bin ich gar nicht sicher, ob wir da so einer Meinung sind. Waren wir in der Offensive sind wir es manchmal nicht. Also ich bin sehr gespannt. Also Aseko, ich will nicht sagen überspielt, aber die Länderspiele der U21, so hat es Christian Tietz ausgedrückt, ja, brauchte so ein bisschen Ruhe, ist dann aus dem Training herausgenommen worden. Er soll aber spielen können. Ich würde ihn trotzdem nicht aufstellen. Also wenn es so ist, dass Christian Tietz sagt, der Junge brauchte ein bisschen Ruhe und hat sie jetzt bekommen, dann reicht mir eine Trainingseinheit am Freitag nicht. So, dann will ich, dass Vanis Taibbi spielt. Weil ich auch glaube, dass Vanis Taibbi, also ich würde mal so sagen, wir werden Leute brauchen, die schöne Pässe spielen, wie soll ich das ausdrücken, also die eine Idee haben, die unsere Stürmer in Szene setzen können. Ich will Tempo auch noch haben, da komme ich gleich noch zu. Und ich will nicht den Balljäger haben mit Nuala Seko, sondern ich will den haben, der die Fäden in der Hand hält und die Fäden der dirigiert. Ich will einen Dirigenten haben und das ist für mich Vanis Taibbi. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
Tobi, willkommen. Ja. Willkommen. Oh, willkommen im Vanis Taibbi Fanclub. Na klar.
Ja,
ich habe vor der Saison gesagt, Taibbi und Bundumann zusammen 30 Scorer. Das funktioniert bisher schlecht.
Sehr schlecht.
Aber ich halte sehr viel von ihm. Ich halte auch sehr viel von Noel Aseko und das ist. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt hier wieder die Fahne für Vanis Taibbi hochhalten. Willkommen auf der Seite, ich bin voll bei dir, es ist alles gut.
Okay, also Luca und ich wollen Vanis Taibbi. Ja. Und dann haben wir jetzt Ferdi und Olaf gegen uns oder seid ihr bei uns?
Das Problem ist, ich habe eine Hand an der Vanis Taibbi-Fahne und die andere Hand an der Aseko-Fahne. Und wir haben leider auch hier wieder ein Luxusproblem. Das zieht sich ja durch alle Mannschaftsteile und ich könnte mir vorstellen, dass Tietz das auch so ähnlich macht, wie er das ja eine Reihe weiter vorne oder zwei Reihen weiter vorne auch macht, mit Pichler und Kellmann. Ich würde mir dann auch vorstellen, dass Aseko erstmal startet, um erstmal den Balldieb, den Ballklauer, und das kann er ja nun wirklich gut, zu haben. Und wenn er vielleicht noch nicht fit ist für 90 Minuten, dann kann er von mir aus gerne, wenn er schon einen Wechsel zur Halbzeit macht, dann vielleicht nicht solche komischen Wechsel machen, so einen komischen ersten Wechsel machen wie im letzten Spiel, sondern vielleicht dann sagen, okay, lieber Aseko, du hast ja jetzt schon wieder eine gelbe Karte abgeholt und du hast uns jetzt hier schon den Ball geklaut für 2 Tore und dann darf jetzt Vanis Taibi das gerne nochmal veredeln, weil den würde ich dann auch gerne mal länger spielen sehen. Da bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich dann bei Luca. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Spieler, den ich auch gerne mal länger auf dem Platz sehen würde.
Ja, okay, aber wir machen trotzdem erstmal einen Strich bei Aseko. Also wir haben jetzt 2 bei Taibi und einen bei Aseko. Ferdi, gleichst du aus für Noel oder erhöhst du für Vanis auf 3-1?
Nee, ich gleiche aus und ich muss sagen, ich komme mir ein bisschen vor, ich hoffe, ihr habt Star Wars Teil 3 Rache des Sith gesehen. Da gibt es die eine Szene, wo Obi-Wan zu Anakin Skywalker sagt, "You have become the very thing you sought to destroy." So komme ich mir vor, wenn ich gegen Vanis Taibi in der Startelf argumentiere, weil ich mag den ultra gern. Das ist ein großartiger Fußballer. Aber per Ausschlussprinzip landet er bei mir irgendwie trotzdem auf der Bank, weil Leopold kannst du nicht rausnehmen. Der war jetzt gegen die Hertha ein bisschen schwächer, aber ist für mich trotzdem gesetzt. Und Noel Aseko ist für mich am Ende eine Fitnessfrage. Wenn es wirklich so ist, dass er ein bisschen überspielt sein sollte, dass aus gesundheitlichen Gründen es Bedenken gibt, dann bitte setz ihn auf die Bank, riskier da nichts, stell Taibi in die Startelf, alles okay. Ich habe aber heute gelesen, dass Aseko schon fit sein sollte und wenn das wirklich alles okay ist, dann gehört Noel Aseko für mich in die Startelf. Weil, und ich möchte jetzt gar nicht die Büchse der Pandora öffnen und da die große Debatte anfangen, aber ich glaube nur, dass Aseko ist für mich unser bester Spieler. Und wenn er fit ist, gehört er für mich in die Startelf. Und wenn das dann einen Vanis Taibi kostet, den ich, wie gesagt, super gern mag, dann kostet es einen Vanis Taibi. Aber wenn Aseko fit ist, spielt er für mich. Wenn er nur bei 90% ist, dann freue ich mich auf Taibi.
Habt ihr keine Sorge, dass er in so einem aufgeheizten Stadion wieder eins seiner Momente hat?
Emotional hat er sich nicht immer im Griff, ne? Also er sucht dann schon Diskussionen, er hat auch mal eine kleine Schubserei mit dem Gegenspieler, ne? Also ich weiß, was du meinst, Luca.
Hast du einen schlechten Schiri, einen, ich sag mal, Heimschiri, spielen wir dann zu 10. Also das ist jetzt auch nur ein kleiner Part. Ich bin, wenn Aseko in der Startelf steht, dann bin ich damit auch okay. Nur wenn jemand eine Trainingseinheit mitmacht und dann super lange ausfällt und du einen fast 1-1 Ersatz hast mit einem leicht anderen Profil, aber qualitativ da keine Abstriche machen musst, dann nutzt die Breite des Kaders. Das ist meine Ansicht dazu.
Ist auch okay, aber sagen wir trotzdem mal 2-2 auf der Position. Jetzt gehen wir eine Reihe weiter vorne. Ich will mit der Mitte anfangen, weil ich glaube, die ist unstrittiger als die beiden Außenpositionen, weil ich glaube, auch rechts werden wir nicht alle einer Meinung sein. Also in der Mitte, Luca, Pichler bleibt drin. Pichi wird wieder von Anfang an spielen.
Ja.
Ja, Ferdi.
Ich glaube, die Diskussion ist bei uns kleiner als so im gesamten Hannover-Fankreis, weil ich glaube, wir mögen alle Pichi sehr, sehr gerne. Ich glaube, es gibt Stimmen, die sehr gerne mal Kellmann sehen würden und die verstehe ich ein Stück weit schon auch. Ich bin aber trotzdem weiterhin bei Benny Pichler und Kellmann als Joker. Ich finde, das funktioniert einfach sehr gut.
Finde ich auch. Olaf, wie siehst du es?
Also Pichi wird in Dresden mindestens sein erstes Tor schießen. Mehr sage
das
ich
erste von nicht. 10. Das erste von 10 angekündigten.
Er hat gesagt.
Der Woche. Ja, genau.
Genau. Mehr sage ich dazu nicht.
Okay. Jetzt will ich mit links weitermachen. Also für mich war in den ersten 45 Minuten beim Spiel gegen Hertha BSC Jannik Rochert der beste Spieler auf dem Platz, zumindest im roten Trikot. Ich kann natürlich den Ansatz von Tietz zu sagen, okay, ich will mehr 1-1. Das ist nicht, wobei das Rochert in der ersten Halbzeit gezeigt hat, aber unwichtig. Vom Profil her ist dann eher der Dribbelkünstler, ist ein Hussein Chakrun. Da will ich eine schnelle gelbe Karte gegen den Gegenspieler und dann will ich, dass Hussein das ausnutzt und immer wieder in dieses 1-1 geht. Hat nicht ganz funktioniert, aber ich kann den Ansatz nachvollziehen. Ich hätte es nur nicht gemacht. Ich hätte es nicht gemacht, weil ich Rochert für viel zu stark gehalten habe und du damit einen Spieler auch vielleicht ein bisschen, egal wie gut du es moderierst, ein bisschen demotivierst. Also für mich auf jeden Fall die Rückkehr in die Startelf von Jannik Rochert. Wie seht ihr das? Olaf, würdest du Hüseyin wieder, ich schätze ihn sehr, also Hüseyin wird seine Zeit noch bei uns noch haben, in Langenhagen, der Junge, wunderbar, wirklich ganz toll, aber noch nicht aus meiner Sicht.
Ja, also ich sehe es eigentlich genauso. Ich bin ja ein Pichi- und Rochi-Fan. Ne? André, schöne Grüße. Ja, also wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, ich habe die Auswechslung nicht verstanden. Erst recht als erste Auswechslung zur Halbzeit. Also das grenzte für mich schon fast an Bestrafung. Ich weiß, dass Tietz das gut moderieren kann, aber ich habe es nicht verstanden. Ich bin da mehr bei der Erfahrung und mehr abgeklärten Spielweise von Rochelt. Ich finde, Chakrun ist so ähnlich wie bei Okon. das ist ein junger Spieler, der hat Entwicklungspotenzial, der macht auch Spaß, aber das, was mit Chacon oder bei Chacon nicht funktioniert, das hat man im Hertha-Spiel deutlich gesehen. Sascha Stegemann hat sich nicht darauf eingelassen, da irgendwie gelbe Karten großartig zu verteilen. Er hätte ja auch durchaus, also es hätten ja auch durchaus weniger als 11 Spieler von der Hertha das Spiel beenden können, vielleicht sogar müssen. Aber wenn das dann eben auch nicht funktioniert, ja, dann hast du da dich auf der Seite geschwächt. Und das heißt nicht, dass Chacon ein schlechter Spieler ist, aber ich würde auch summa summarum jetzt auch wieder mit Rochelt starten, auf jeden Fall.
Perdi, würdest du auch mit Rochelt starten?
Ich glaube schon. Ich habe ja im Quick and Dirty, war ich ja schon so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich verstehe schon die Argumente für Chacon. Ich finde ihn, ist ein super cooler Kicker, der auch perfekt zu Christian Tietz passt. Aber ich bin schon auch immer in Form davon, nach Form aufzustellen und gute Leistungen zu belohnen. Und das hat Janik Rochelt zuletzt sehr gut gemacht und Chacon war dann doch ein bisschen glücklos. Deswegen wäre ich, glaube ich, auch bei Rochelt in der Startelf.
Also schließt du dich uns an und machst ein 4-0 draus oder hast du deine ganz eigene Idee, Luca?
Ich mache dann 4-0 draus.
Oh, wunderbar, auch ein schönes Ergebnis.
Ja, ich habe mein Janik Rochelt hier, mein Janik Rochelt-Trikot nach wie vor hier. Ich mag ihn nach wie vor. Ich habe ja manchmal das Gefühl in der Runde, manchmal habe ich zumindest das Gefühl, einer seiner größten Verteidiger. Und ich würde den spielen lassen. Ich habe damit kein Problem.
Wunderbar, dann sind wir da alle einer Meinung. Und jetzt finde ich es spannender auf rechts. Olaf hat es ja schon quasi angedeutet. Jokota für Olaf, derjenige, der jetzt in die Startelf rückt. Interessant fand ich die Diskussion von Luca und Ferdi, die wir jetzt wieder aufgreifen können. Ich bin nämlich bei Luca, ehrlicherweise. Und ich habe es ja letzte Woche, habe ich ihn schon gefordert. Da war ich noch nicht ganz sicher, ob ich ihn ganz vorne will oder eher einen zurück. Ich bin auch jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob ich Matsuda wirklich nach hinten ziehe und Kokolo davor spielen lasse oder es umgekehrt mache, weiß ich nicht genau. Aber in jedem Fall will ich Kokolo. Und ich will Kokolo aufgrund seiner Schnelligkeit dann doch, ja, und weil er die Breite hält, dann bin ich bei Luca. Egal, ob er dann, ich weiß gar nicht, ob sein rechter Fuß übrigens so schlecht ist. Ich habe mit rechts noch nicht so viel von ihm gesehen. Aber selbst wenn das ist, gebe es zur Grundlinie, mach einen Haken, schlag ihn mit links Richtung Tor, geht auch. Du musst nicht immer vom Tor wegflanken, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Kannst auch zum Tor hin oder ziehst kurz vom 16er in die Mitte und schließt mit links wunderbar in die lange Ecke ab. Also das geht alles. Ich will ihn. So, Luca, gehst du da wieder mit? Weil ich hatte es so verstanden, dass du das wirklich als ernsthaft überlegen hast oder war das mehr so ein Gedankenspiel und du meintest es nicht so ernst?
Mein Gedankenspiel war ihn hinten rechts und Jokota davor. Okay. Da ich aber bei Matsuda mitgegangen bin, bin ich dann quasi dementsprechend auch raus. Kokolo, das ist zumindest das, was man so ein bisschen vom Training gehört hat, ist ja ein Spieler, der ganz gerne bis zur Grundlinie geht. Und das ist ja etwas, was Christian Tietz ihm aktuell quasi noch versucht auszutreiben. Dementsprechend kann ich verstehen, wenn du ihn forderst. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihn vorne rechts aufstelle, aber das wäre dann doch zu viel Geschiebe. Ich könnte mir vorstellen, und jetzt kommt wieder der Punkt, wie tickt Christian Tietz? Ich meine, er hat es gegen Cottbus
im Pokal. Warte mal, wir wollen gar nicht, das ist genau das, der Fehler, den wir gerade machen. Lass uns gar nicht so denken, wie Christian Tietz das will. Sondern, also das ist ja, ich glaube nicht, dass Christian Tietz das macht, ehrlicherweise. Also Ich glaube nicht, dass er ihn vorne rechts bringen wird. Ich möchte es aber trotzdem, weil ich diese Geschwindigkeit will und weil ich will, dass er die Flanken von der Grundlinie aus zum Tor schießt und meinetwegen gleich direkt rein. Das ist ein großer Fan von. Ich glaube nicht, dass es Tietz macht. Nicht missverstehen. Glaube ich überhaupt nicht. Ich will es trotzdem.
Kann ich verstehen. Ich würde es trotzdem nicht machen. Auch mal abgesehen von Christian Tietz, worauf ich nur hinaus wollte, ist, ich könnte mir vorstellen, dass er Chacon rechts startet. Weil das hat er, meine ich, gegen Cottbus schon mal gemacht. Interessant. Ich würde aber Jokota aufstellen. Auch wenn ich sage, Jokota und Matsuda, die könnten sich eventuell auf den Füßen stehen, etc. pp. Es ist nicht so, als könnte Jokota nicht die Breite halten. Also ich habe es vorhin ein bisschen überspitzt dargestellt. Der kann auch breit stehen. Ich meine, der hat ja auch schon ein paar Konter, wenn er eingewechselt wurde, dann einfach über die Seitenlinie gebracht. Also das ist auch nicht das Problem.
Naja, ist aber schon, ja, Moment, das korrigiere ich gar nicht, weil er ist eigentlich schon der Spieler, der dann nach innen zieht und in den Strafraum geht. Ne? Das ist schon sein Job.
Ganz am Ende,
Düsseldorf, ja. Ja, aber Düsseldorf auch gemacht. Also, dass er jetzt natürlich nicht, er ist nicht so ein Invers wie Matsuda, der ja eigentlich sofort in die Mitte zieht. Das macht er nicht, aber am Ende zieht er trotzdem. Gut, hat Bundu auch gemacht. Also ich verstehe, was du meinst. Ich also für dich, Jokota, da bist du bei Olaf. Ferdi kriegt dich überzeugt von Kokolo. Wahrscheinlich auch nicht, ne?
Schwierig. Ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe, einen gelernten Linksverteidiger, der in seinem Leben vermutlich noch nie auf Rechtsaußen gespielt hat, seine ersten Minuten bei Hannover 96 auf Rechtsaußen spielen lasse, oder ob ich einfach Jokota hinstelle, der es als Joker gut gemacht hat, der nachgewiesen guter Zweitligaflügel ist, dann bin ich dann doch bei Jokota. Und ich verstehe die Argumentation, dass Jokota und Matsuda halt in ähnliche Räume gehen wollen, ähnliches Spielerprofil haben, nur halt eins höher gestellt. Aber dann bin ich wieder, ich stelle die besten Spieler auf. Ich möchte auch Jokota belohnen. Ich finde, der hat das nach Einwechslung eigentlich immer sehr ordentlich gemacht. Ich finde, jetzt ist seine Chance, das mal zu zeigen. Und ich glaube, am Ende schadet es auch nicht, wenn wir mit Jokota und Matsuda zwei Spieler auf einer Seite haben, die genau das machen, was Christian Tietz möchte. Vielleicht hilft es dann übrigens Matsuda auch, dass er sich ein bisschen mehr auf seine Defensivaufgaben fokussieren kann, wenn er nicht immer jedes Mal in den Strafraum dribbeln muss, weil Bundu teilnahmelos auf rechts außen steht. Jetzt habe ich die Sendung doch nicht geschafft.
Hallo!
Negativ.
Sehr schön, sehr. Ja, teilnahmslos, sagst du, ist richtig.
Ich habe mich nicht getraut, aber danke, Ferdi. Ja. Ja,
der wartet halt nur auf den langen Ball, den er dann wunderbar runterpflückt, wie Luca uns gleich wieder sagen wird. Deswegen bewegt er sich nicht so viel. Und nimmt sonst am Spiel nicht teil.
Ich kann diese grundlose Kritik am besten Spieler in unserem Kader nicht nachvollziehen.
Au, beste Spieler in unserem Kader, da werden
natürlich
wir
natürlich mit Abstand.
Oh, war ja, okay. Gut, ist in Ordnung.
Nein. Ich überspitze bewusst. Also, ich habe es ja gegen die Hertha schon gesagt, auch wenn ich euch da ein bisschen Feuer gegeben habe. Ich hätte auch verstanden, wenn Jokota gespielt hätte. Ich mag Mustafa Bundu. Ich finde, das ist ein Spieler, der nimmt das Publikum mit. Das ist ein Spieler, das ist einfach so ein. Ich liebe solche Spieler. Der bringt Flair. Da klappt beileibe nicht alles. Und der hat dann auch, wenn es nicht läuft, ist er auch mal schnell demotiviert und ist im Pressing nicht mehr ganz so da. Ich kenne alle diese Schwächen. Ich mag ihn trotzdem super gern. Und ich kann mich da auch nicht gegen wehren.
Ich mag ihn auch. Ich glaube aber, dass dieses genau, was du sagtest, das Letzte ist für mich das Entscheidende. Wenn nicht so viel klappt, weniger zu arbeiten. Das ist etwas.
Das ist ein großes Problem. Ja.
Genau, und das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Dafür hätte ich ihn als Trainer auch schon auf die Bank gesetzt. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich schätze ihn auch sehr. Und das Publikum ist nicht umsonst schon in seinem Namen, wenn er den Ball hat, weil der macht besondere Dinge. Und das sieht auch wirklich unglaublich ästhetisch aus. Und das hat auch oft Hand und Fuß. Bisschen Pech im Abschluss, alles geschenkt. Das, was ich nicht schenke, ist dann das Stehenbleiben und das nicht mehr so viel arbeiten, dass man ihm anmerkt, wenn das Spiel nicht gut ist und er dann weniger tut. In dem Moment musst du mehr tun. Das macht er nicht und deswegen ist er für mich ein Streichkandidat. Obwohl all das, was du sagst, Luca, völlig richtig ist und auch stimmt. Und ich gucke ihm ja auch unglaublich gerne an. Ich wünschte mir, er wäre glücklicher in seinen Aktionen. Ich fand ihn in den ersten beiden Spielen völlig nicht zu ersetzen. Das war für mich wirklich eine Katastrophe. Dann auch im Pokal ist er, glaube ich, schon ausgefallen, ne? Und das heißt, das war für mich schon gar nicht vorstellbar, weil ich fand, in den ersten beiden Saisonspielen ging alles über ihn und es hat viel funktioniert. Seitdem hat er abgebaut und er scheint auch mit seinen Muskeln ein bisschen Probleme zu haben. Das heißt, er hat nicht das erste Mal angeschlagen, also gucken wir mal, wie das noch weitergeht. Aber wollen wir die Baustelle gar nicht aufmachen. So, haben wir also
ganz kurz, ja? ich kann das alles nachvollziehen und ich teile das auch komplett. Und um aber vielleicht so ein bisschen auch einen Bogen zu spannen, dann kommen wir wieder in die Situation, Okon hinten rechts, Matsuda rechts außen, Bundu vorne rechts. Wenn da der Stürmer vorne rechts nicht mehr so viel mitarbeitet, dann läuft auch super viel auf die beiden Jungen hinten zu und gehört auch zum Teil der Wahrheit. Deswegen, ich kann jeden verstehen, der ihn zu Recht kritisiert.
Und ich kann jeden verstehen, der ihn fordert. Ich kann auch jeden verstehen, der ihn fordert. So, jetzt geht es aber darum. Olaf hat schon gesagt, dass wir gewinnen. Ich will jetzt wissen, wie hoch. Olaf, wie spielen wir bei Dynamo Dresden? Wie hoch wird der Sieg ausfallen?
Wir gewinnen oder mit 3:0.
Stimmt. Oh, mit. Ei, caramba. Tippst du das auch im Kicktipp so? Das würde mich. Das können wir nächste Woche.
Kann ich gerne tun, aber.
Das solltest du, wenn du
so. Ja, ich bin ja schon alt. Manchmal kann ich mich dann am Freitag nicht mehr daran erinnern, was ich am Donnerstag in der Sendung gesagt habe. Und deswegen, dann
tipp doch jetzt gleich.
Das kann ich natürlich machen. Ja, schauen wir mal. Nee, ich tippe 3:0. Also ich denke, dass Pichi treffen wird. Er muss treffen, das gönne ich ihm. Ich hoffe, dass Maurice Neubauer mal einen Freistoß schießen darf und den wir da reinzirkeln. Und vielleicht kann er sich da gegen Leopold mal durchsetzen. Und wer kann noch ein Tor schießen? Okay, man kann dann noch, wenn er reinkommt, auch noch ein Tor schießen. Dann haben wir es doch.
Dann haben wir es doch. Ferdi, wie geht's aus?
Ich tippe auf einen 2:1-Sieg. Ich sage, einmal kriegen wir eine Flanke von da ferner nicht verteidigt, aber für uns treffen, ich sage einmal Noel Aseko. Mhm. Und dann bin ich bei Pichi und ich warte so sehnsüchtig auf dieses Pichi-Tor. Weil ich glaube, es gibt im Hannover-Shop ja auch die Aktion, dass immer die Spieler, die in der Woche getroffen haben, da ist der Trikot-Flock gratis.
Da ist der Flock gratis, ja.
Was meint ihr, wie viele Wochen ich mir schon denke, boah, diese Woche trifft Pichi, danach hole ich mir das Heimtrikot. Ich möchte dieses Trikot haben, ich möchte es mit Pichi haben und ich möchte nicht diese 15 Euro zahlen. Deswegen hoffe ich für uns und für meinen Geldbeutel, dass er endlich mal trifft.
Du würdest für Pichi nicht 15 Euro extra ausgeben? Also hör mal, das geht ja
doch,
gar nicht.
Aber da kommt dann doch der Spaß in mir raus, der sich sagt, der muss doch jetzt irgendwann treffen. Wart mal noch
eine Woche. Ja, wird er.
Wird er auch, okay. Aber dann haben wir das auch 2-1, sagst du für 96. Luca, was sagst du? Weil das, ja, wir haben denselben Tipp. Ich habe auch 1-2 als Tipp. Luca, das darfst du es noch ein bisschen ausführlicher machen. Wie tippst du denn?
Hannover 96 gewinnt bei Dynamo Dresden mit 2-5. Die Tore erzielen Benedikt Pichler, Yannick Rochelt, Danda Ferner, Enzo Leopold, Niklas Hauptmann und zweimal Kellmann.
Also ich wünsche dir natürlich die 5 Tore, das als Wiedergutmachen für das 0-2 oder das 2-0 für Dresden, was du gesehen hast. Warst du eigentlich bei dem Spiel davor auch da, wo wir 2-0 gewonnen haben? Warst du nicht? Okay. Nee. Gut. Also das heißt 2-5 dein Tipp. Eine Sache sind wir noch schuldig. Wir haben nämlich gefragt. André war ja so völlig unzufrieden mit der Anschlusszeit, obwohl er doch, glaube ich, eine ganz schöne Zeit dann im Stadion hatte. War er ganz unzufrieden mit der Anschlusszeit Samstag 20.30 Uhr. Interessant sind die Ergebnisse, weil ihr habt zahlreich mitgemacht. Vielen herzlichen Dank erstmal dafür. Und ich glaube, es ist so eine leichte Altersverteilung, kann man, glaube ich, erkennen. Die jüngeren Leute, also ich behaupte es jetzt einfach mal, auf Instagram sind eher jüngere Leute. Da war das Ergebnis dafür, dass Samstag eine wirklich hervorragende Anschlusszeit ist, ganz, ganz, ganz hoch, also weit über 70%.
Das ist, heißt, ja auch die beste Anschlusszeit.
So, auch auf WhatsApp sind noch deutlich mehr davon überzeugt, dass da 20:30 eine gute Anschlusszeit ist, also von den abgegebenen Stimmen sind 68 auf eine gute Anschlusszeit und nur 21 auf keine gute Anschlusszeit, also auch da ein deutliches Ergebnis. Auf X, und jetzt komme ich zum Alter, das sind, glaube ich, die älteren Leute unterwegs, und da ist es dann wirklich knapper. Da hat nämlich die Anschlusszeit nur 51% Zustimmung bekommen und also damit auch die geringste. Unterm Strich aber, ihr alle sagt, nein, André, da gehen wir nicht mit dir, sondern wir sind alle mehrheitlich davon überzeugt, ich weiß, dass aus der Runde nicht alle davon überzeugt waren, dass André nicht der Einzige ist. Ich weiß aber, dass die Mehrheit von euch da draußen überzeugt ist, so wie ich auch, dass es eine gute Anschlusszeit ist, die wir jetzt aber leider längere Zeit nicht haben werden. Jetzt ist natürlich eine Frage, sind wir spontan, stellen wir nochmal eine Frage an die Zuhörenden da draußen und lassen wieder irgendwas Schönes abstimmen. Haben wir eine schöne Frage parat?
Wir haben 2 Tipps mit über 3 Toren und 2 Tipps mit unter 3 Toren, oder? Oder mit 3 oder mehr und 2 mit 3 und unter 3. Also, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. 1 oder 2 oder 3 plus. Schießen also, wir 3 Tore oder mehr in Dresden? Weil ich glaube, wir können auch noch gewinnen. Weil, wenn Dresden anfängt,
können wir fragen. Können wir fragen? Dann ist die Umfrage halt ein bisschen kürzer. Oder machen wir es anders? Machen wir es vielleicht doch ein bisschen länger? Dann lass mich eine Frage kurz, weil ich will, dass wir dann nächste Woche drüber sprechen, wenn das Spiel dann schon, dann ist es eher ein Thema für Quick and Dirty. Können wir aber auch machen. Dann lösen wir es so Quick and Dirty auf. Doch, komm, mache ich. Ich mache die Umfrage nur bis Samstagabend und dann in der Insta-Story ist ja eh nur 24 Stunden, also von daher geht es eh nie länger. Und wir counten dann nur bis Samstagabend. Also, dann nehmen wir die Frage von Luca. Schießen wir mehr als 3 Tore, ja oder nein? So, und dann...
3 oder mehr.
Schießen wir 3 oder mehr Tore in Dresden oder schießen wir weniger als 3 Tore?
Danke.
Dann machen wir es ganz genau, machen wir es so. Die schicken wir raus, die Frage. Beteiligt euch, antwortet Luca, das möchte er von euch wissen. Und dann hoffen wir, dass Luca natürlich gut nach Dresden kommt, dass ihr alle, die da noch hinfahren, auch gut nach Dresden kommt. Und dass wieder einmal hier in der Sendung seit Anbeginn der Saison, beim ersten Spieltag bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber zumindest seitdem immer alle auf Sieg getippt. Da bleiben wir dem treu und hoffen, dass es wieder aufgeht. Diese eine Ausrutscher gegen Hertha, den lassen wir mal unter den Tisch fallen. Vielen Dank euch, Ferdi, Luca und Olaf, dass ihr die Zeit gefunden habt. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr wieder Interesse hattet und zugehört habt. Beantwortet Lukas Frage, die wir auf unseren Socials teilen werden. Und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.